Gut, herzlichen Dank. Erstens für die Einladung und ich hoffe, ich kann euch irgendwie einen kleinen Überblick geben über die 10 wichtigsten Medikamente in der Intensivmedizin, wo Geschlecht eine Rolle spielt. Ich komme eben aus der klinischen Pharmakologie und habe mir eben so überlegt, welche Medikamente könnten auf der Intensivmedizin, auf der Intensivstation wichtig sein. Zum einen habe ich mir gedacht, vielleicht Muskelrelaxantien, Anästhetika, Schmerzmedikamente, dann aber auch Digitalis-Präparate, Antiarrhythmika, Gerinnungshemmer, Propofol, all die Dinge habe ich mir mal so überlegt und habe geschaut, ob ich da irgendwo verborgene Unterschiede zwischen Männern und Frauen entdecken kann. Ich möchte noch einen kurzen Ausblick in die Vergangenheit machen. Und zwar gibt es eben ein bisschen ein Problem, dass recht wenig Daten und recht wenig Studien bezüglich geschlechtsspezifischer Unterschiede zwischen Männern und Frauen vorliegen, was einerseits darauf zurückzuführen ist, ich glaube, viele können sich erinnern an den Comtergan-Skandal, wo eben dann die Ursache war, warum 1977 die FDA die Zulassung von Frauen in Phase 1 Studien verboten hat, aber auch die Estyl-Stilbestrol hat eben auch gezeigt, eben aufgrund der Nebenwirkung von erhöhten Vorkommen von klarzelligem Vaginalkarzinom, hat ja auch eben schon Nebenwirkungen gezeigt. Und es ist auch eine Kostenfrage, weil Frauen sind eher inhomogen, haben Zyklusschwankungen und das hat sich auch gezeigt in Bioäquivalenzstudien, dass da hier eine größere Zahl an Patienten notwendig ist, an Probanden, um hier entsprechende Daten zu generieren und hier eben eine Bioäquivalenz aufzuweisen. Anfang der 90er Jahre hat sich dann etwas ein bisschen bewegt in der FDA, weil eben man gesehen hat, vor allem in der HIV-Therapie, dass Frauen viel mehr Nebenwirkungen hatten als Männer. Und das kam dann eben zu einem Umdenkprozess und seit 1993 kam es dann eben zur Revision der FDA und Frauen wurden eben zugelassen und sollen auch vermehrt zugelassen werden, nicht nur in Phase 1 Studien, eben um hier auch Unterschiede im Geschlecht eben aufzeigen zu können. Wenn man sich so überlegt, worin unterscheiden sich Männer und Frauen? Auf der einen Seite natürlich in der Körperzusammensetzung, da haben wir eh schon von Professor Hiesmeier hier schon einen Ausblick bekommen. Frauen haben einen höheren Fettanteil, eine geringere Muskelmasse und auch im Zyklus abhängig kommt zu einem Schwanken des Wasseranteiles im Körper. Aber auch das Körpergewicht, also im Prinzip, es ist ja nicht nur, dass Männer und Frauen ein Unterschied ist, sondern eigentlich auch zwischen den Individuen, weil die Studien werden meistens BMI 20 bis 25 inkludiert. Das heißt also im Prinzip, der klassische Medikamentenstudien werden an Patienten, also an Probanden, an gesunden Leuten, die 1,80 sind und 75 Kilo haben. Das heißt auch hier gibt es Unterschiede und Frauen haben auch im Schnitt 10 bis 15 Kilo weniger Körpergewicht. Die Sexualhormone machen eben einen sehr großen Einfluss, nicht nur im Immunsystem, wie wir heute schon gehört haben, hat immunmodulatorische Fähigkeiten, also zwischen Männern und Frauen, Östrogene haben eben einen Einfluss in die humorale und in die zytotoxische, also in die zellulär vermittelte Immunantwort und P-Glykoprotein gibt es auch Unterschiede, jedoch weiß man hier eigentlich wenig über die klinische Relevanz. Zytochrom P450 spielt im Metabolismus eine große Rolle und hier werden wir dann auch noch sehen, dass es hier große Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Die Plasma-Eiweiß-Bindung ist auch unterschiedlich zwischen Männern und Frauen, aber auch hier ist die Frage der klinischen Relevanz und auch hier fehlt noch die Datenlage. Und natürlich schlussendlich die Empfindlichkeit von Rezeptoren und eben die Empfindlichkeit an anderen Zielstrukturen, auch hier gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Wenn wir uns jetzt so anschauen, wenn wir jetzt ein Pharmakon haben, unterscheidet es sich auf der einen Seite mal, kommt es einmal zur Liberation, das heißt, das Pharmakon muss einmal freigesetzt werden. Das hängt im Wesentlichen von der pharmakochemischen und der physikalisch-chemischen Zusammensetzung des Medikaments zusammen. Das heißt, das ist die Formulierung, wie ist das Medikament formuliert. Dann kommt es zur Absorption, das kann einerseits durch die Haut sein, bei subkutaner oder transdermaler Applikation. Hier hängt sicher auch ein Zusammenhang mit dem Fettgehalt zusammen, aber auch gastrointestinal, weil die meisten Medikamente, die man ja normalerweise gibt im Alltäglichen, werden gastrointestinal absorbiert. Und hier gibt es auch zwischen Männern und Frauen einen Unterschied. Auf der einen Seite haben Frauen eine geringere Gastrinsekretion und dadurch kann es bei pH-abhängiger Absorption zu wesentlichen Unterschieden zwischen Männern und Frauen kommen. Und auch die Motilität des Darmes ist zyklusabhängig variabel. Bei der Distribution kann es auch zu Unterschieden kommen, hier eben auch schon die Plasma-Eiweißbindung, wobei hier eben die Relevanz noch sehr fraglich ist. Im Metabolismus gibt es eine Phase 1 und eine Phase 2 Metabolismus. Der Phase 1 Metabolismus beruht auf Oxidations- und Methylierungsprozesse. Hier ist eben vorwiegend das Zytochrom P450 sicher einer der wichtigsten. Der Phase 2 Metabolismus ist auf Glucuronidierung und Sulfatisierung zurückzuführen. Und hier gibt es auch Unterschiede. Und die Elimination kann eben renal oder auch hepatal erfolgen. Und hier wird man auch sehen, dass die GFR bei den Frauen 10-15% niedriger ist, was sich dann natürlich auch zum Teil auswirken kann. Ja, bei der Pharmakodynamik spielt halt einerseits die Resorption eine Rolle, dann natürlich der Gewichtsunterschied und vor allem auch die Körperzusammensetzung. Das heißt, wenn ich viel Fett habe, werde ich natürlich lipophile Substanzen mehr einlagern und hier eben dementsprechend eine längere Halbwertszeit haben. Die Plasmaproteinbindung eben hier mit fraglichen Einfluss, hier gibt es noch nicht so viel genaue Daten. Ein wichtiger Mechanismus, Zytochrom P450 in der Phase 1 Metabolismus, kann natürlich einerseits, wenn ich eine noch nicht aktive Substanz habe, brauchen, um es in eine aktive Substanz zu metabolisieren und eben hier dann sozusagen die Bioverfügbarkeit zu erhöhen oder aber eben um eine aktive Substanz abzubauen und hier eben dadurch die Bioverfügbarkeit kann dadurch gesenkt werden. Was gibt es hier für Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also bei Zytochrom CYP3A4, was sicher das häufigste Medikamente werden eben über CYP3A4 die meisten metabolisiert. Und hier gibt es eben Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Frauen haben circa eine fast doppelt so hohe Expression von CYP3A4, was sich einerseits in geringeren Plasmaspiegeln nach Cortison, also Methylprednisolongabe, zeigt. Midazolam, Nifedipin, aber auch Verapamil, Abbau wird eben dadurch beeinflusst. Auch andere Calcium-Antagonisten und auch andere Benzodiazepine gehören noch dazu, Diazepam. Dann CYP2D6-Expression ist bei Frauen vermindert, wo es eben dadurch zu höheren Plasmaspiegeln kommen kann, eben vor allem Beta-Blocker hier betroffen, eben Propranolol und Metoprolol, aber auch Nebivolol zum Beispiel, was auch sehr gerne gegeben wird. Venlafaxin, also auch ein SSRI, kann hier eben vermindert abgebaut werden und eben hier zu höheren Plasmaspiegeln kommen. Propranolol wird nicht nur über CYP2D6, sondern auch CYP2D19 abgebaut und auch hier kommt es eben zu einer verminderten Expression bei Frauen von CYP2D19 und auch CYP1A2 ist vermindert exprimiert bei Frauen, wodurch eben auch sich auch im Abbau von Theophyllin, Fluvoxamin, Sertralin, Clozapin und Norclozapin eben widerspiegelt. Immer ist die Frage, ist das klinisch relevant oder ist das einfach nur eine interessante Entdeckung? Und ich kann das schon mal vorwegnehmen, es ist klinisch relevant. Dann auch beim Phase 2 Metabolismus, eben bei der Konjugation an die Glucuronsäure, gibt es eben Unterschiede und die sind eben auch durch hormonelle Einflüsse sozusagen gegeben. Das heißt, Acetylsalicylsäure zum Beispiel wird eben, kommt es zu höheren Plasmaspiegeln bei Frauen prämenopausal und eben unter Einnahme von oralen Antikontrazeptiva kommt es eben hier auch kommt wieder auf Werte wie Männer. Also das heißt, auch hier gibt es entsprechend einen Unterschied und der eben auch hormonell gesteuert ist. Dasselbe gilt eben auch für Paracetamol, Clofibrat, Fenproconazol und 5-Fluorouracil. Ja, wie eben schon eingangs erwähnt, Frauen haben eben häufiger unerwünschte Arzneimittelreaktionen. Sie haben ein 1,5- bis 1,7-fach höheres Risiko. Also die Inzidenz ist deutlich erhöht. Und da hat sich halt dann immer gefragt, warum ist das so? Und es gibt eben so eine Studie, die britische Prescription Event Monitoring, wo sie eben untersucht haben, die Inzidenz von unerwünschten Arzneimittelwirkungen pro 10.000 Patienten Monaten. Und da hat sich eben gezeigt, dass die in Frauen signifikant höher ist. Und da stellt sich die Frage, wieso ist das? Und die haben eben gemeint, es kann einerseits natürlich auch sein, Frauen sind eher die dann sich über die Symptome oder die Beschwerden, die sie haben, vielleicht dem Arzt mitteilen und öfter vielleicht zum Arzt gehen, also der häufigere Arztkontakt. Auch natürlich die Polypharmazie, die man sieht bei den Damen, weil Frauen halt doch complianter sind, nehmen eher Medikamente, auch durch den häufigeren Arztkontakt und eben hier natürlich, man weiß, pro Medikament, also bei 20, wenn ich 10 Medikamente einnehme, habe ich ein 20-prozentig hohes Risiko, Arzneimittelinteraktionen zu haben. Dann natürlich auch Dosierungsfehler. Einerseits natürlich das Körpergewicht ist geringer und wir haben schon eingangs gehört, im Prinzip ist alles auf den ca. 75 Kilo schweren Mann genormt. Und natürlich auch dann in der Verschreibung, dass vieles, was man zwar weiß, dass es körpergewichtsadaptiert einzunehmen ist, dass das halt nicht entsprechend erfolgt. Und eben auch noch die Unterschiede, wie ich schon eingangs, wie ich vorher gerade erwähnt habe, in CYP3A4-Metabolismus zum Beispiel, also auch in der Metabolisierung, also in Cytochrom P450. Gestern haben wir auch schon sehr schön gehört vom Professor Gottfried Heinz über Tosate Point. Auch wenn das vielleicht dann nur eine relativ geringe Häufigkeit aufkommt, ist hier doch ein signifikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Frauen haben im Schnitt, egal ob das jetzt Antiarrhythmika oder auch nicht Antiarrhythmika induziert ist, ein 70-prozentiges Risiko, also 70% der Häufigkeit bei Frauen im Vergleich eben zu Männern, die mit 30%, wenn man eben das analysiert, das bei Vorkommen von Tosate Point, eben dass die auftreten. Und auch hier hat man gesehen, dass einerseits, was ich schon sehr interessant gefunden habe, dass das nach der Pubertät Frauen an sich schon eine längere QT-Zeit haben, signifikant im Vergleich zu Männern. Und dass eben diese QT-Zeiten, die haben das, also der Rodriguez et al., die haben das in einer Studie haben die gezeigt, die haben Ibutilide gegeben, um die QT-Zeit eben zu verlängern. Und das eben bei Frauen in unterschiedlichen Zyklusstadien. Und hier hat sich gezeigt, dass sie während der Menstruation und in der Ovulationsphase deutlich verlängerte QT-Zeiten haben, im Gegensatz zu der Lutealphase und eben den Männern. Und hier haben sie eben dann auch Korrelation gemacht und eben gesehen, dass das mit dem Progesteron bzw. dem Progesteron zu Östrogen-Ratio korreliert. Also wir haben auch schon gestern gesehen, also der Professor Gottfried Heinz hat es sehr schon gezeigt, wo man die sämtliche Medikamente findet, die Tosate Point und QT-Zeitverlängerungen auslösen können. Und hier sollte man sich auf jeden Fall vielleicht ins Gedächtnis rufen, dass Frauen hier etwas vulnerabler sind und hier vielleicht vor allem Antidepressiva, Antihistaminika, Antiarrhythmika und auch gewisse Antibiotika, wie eben zum Beispiel Clarithromycin, Erythromycin und so weiter, etwas vorsichtiger zu handhaben. Digitalis ist auch etwas, was eben lange sehr gerne gegeben worden ist und das hat sich gezeigt, dass auch Frauen, also dass die Intoxikationen in 80% bei Frauen auftreten. Und man hat aber gesehen, dass das jetzt auch damit, also Frauen haben auch bei richtiger Einnahme um ca. 0,1 bis 0,5 höheren Spiegel, jedoch ist die Intoxikationen in der Großteil der Fälle aufgrund eines Dosierungsfehlers, also nicht körpergewichtadaptierte Einnahme zurückzuführen. Aber man soll sich sowieso prinzipiell, glaube ich, überlegen, welchen Patienten gebe ich Digitalis, gebe ich Frauen überhaupt Digitalis, weil natürlich es eine unterschiedliche Auswirkung auf die Mortalität hat. In Herzinsuffizienzpatienten hat man gesehen, dass eben bei Frauen eben es zu einer erhöhten Mortalität kommt unter Digitalis im Gegensatz zu Männern. Bei Schmerzen gibt es auch immer diesen wunderbaren Spruch, auf der einen Seite, die Männer sind das starke Geschlecht, aber wenn Männer den Geburtsschmerz aushalten müssten, würde die Menschheit aussterben. Das glaube ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass Frauen auf jeden Fall deutlich häufiger Schmerzen haben. Es ist auch lustig, es ist bis zum 45. Lebensjahr haben Frauen mehr Kopfschmerzen und Männer mehr Rückenschmerzen. Das hebt sich aber dann mit der Zeit auf. Also die Verteilung wird dann ziemlich gleich, bis auf Thoraxschmerzen. Die Ursachen dafür sind relativ unklar und auch divergent. Also auf der einen Seite gibt es biologische Faktoren, auf die werde ich noch kommen, aber auch psychologische Faktoren. Der eine Kollege vor mir hat schon beschrieben, dass natürlich auch derjenige, der die Intervention macht, der zu dem Arzt, zu dem man geht, dass die Männer und Frauen unterschiedlich agieren, aber auch die Patienten sprechen unterschiedlich darauf an. Das heißt, wenn eine Frau zu einem Mann geht oder ein Mann zu einer Frau, kommt hier dieses Rollenverhältnis ein bisschen zum Tragen und hier wird dann gleich der Schmerz anders, die Intervention dann auch anders wahrgenommen. Aber auch soziokulturelle Faktoren spielen hier eine große Rolle. Und ich glaube, ich brauche niemanden zu sagen, es gibt hier gewisse kulturellen Gruppen, wo es einfach erlaubt ist, auch Männern den Schmerz nach außen zu tragen. Und die tun das dann eben auch und die stehen auch dazu. Und hier ist eben sicher auch ein gewisser Einflussfaktor. Zu den biologischen Faktoren Also Testosteron, weiß man, hat sehr starke antinozizeptive Effekte. Bei Östrogen und Progesteron ist das anders. Die haben nicht nur pro, sondern also nicht nur antinozizeptiv, sondern auch vor allem pro Nozizeptive. Vor allem für Östrogen, also in einer Zyklusphase, wenn die Frau viel Östrogen und niedrig Progesteron hat, hat sie eine niedrigere Sensitivität für Schmerzen. Im Gegensatz in der Lutealphase, wo Frauen eine erhöhte Schmerzbereitschaft haben. Dann gibt es eben auch auf die Mastzellen Östrogenrezeptoren und hier kann es eben dann Östrogen induziert zu einer Freisetzung, nicht nur von Entzündungsfaktoren und Nerve Growth, sondern auch von Schmerzmediatoren, wie eben zum Beispiel vasointestinales Peptid oder die Substanz P eben kommen. In der Schmerztherapie hat man allerdings dann wieder gesehen, dass postoperativ die Frauen eine niedrigere Morphindosis brauchen, um ca. 30%. Und dass sie allerdings natürlich auch eine höhere Nebenwirkungsrate haben auf Morphinen, sprich es kommt häufiger zu einer Atemdepression und auch zu einer opiatinduzierten Übelkeit und Erbrechen. Und was auch interessant ist, eben, es dürfte hier auch zum Beispiel ein Rothaarphänomen sein, also das Melanokortin hat ja auch eine gewisse Rolle. Also hier, die sind auch auf Schmerzmedikamente resistenter im Gegensatz zu normalfarbig, also nicht rot und nicht blass. Und auch bei Männern, wenn wir auch ein bisschen die Männer beleuchten, da hat man gemerkt, dass man denen keine Kappa-Agonisten geben sollte, wie eben zum Beispiel das Pentazocin, weil das sogar schmerzfördernd ist. Was auch noch interessant ist, Männer sprechen besser auf Ibuprofen ab, weiß man auch eigentlich nicht warum. Und eben Männer haben einen höheren Bedarf an Morphinen. Und bei Lokalanästhetikergabe, wir hatten auch gemerkt, dass unter Progesteron Einfluss es eben viel besser ansprechen als eben in anderen Zyklusphasen. Bei der Anästhesie gibt es eben auch Unterschiede. Frauen reagieren stärker, haben eine höhere Sensitivität gegenüber Muskelrelaxantien, also nicht depolarisierenden, wie Vecuronium, Pancuronium oder Rocuronium, wachen auch schneller aus der allgemeinen Anästhesie auf und haben auch häufiger postoperative Übelkeit und Erbrechen. Männer brauchen zum Beispiel für eine geringere Dosis an Propofol, das heißt, hier sollte man auch eine Dosisreduktion denken, wachen langsamer auf und haben eben seltener Narkose-Nebenwirkungen. Bei den Benzodiazepinen muss man eben auch immer bei den Frauen, gibt es so ein bisschen eine Divergenz. Auf der einen Seite sind Diazepam und Midazolam lipophil, das heißt, es reichert sich im Fettgewebe an und es kommt zu einer langsameren Eliminationshalbwertszeit, also die Halbwertszeit ist verlängert bei Frauen, aber auf der anderen Seite ist der Abbau eben über CYP3A4 und wenn wir uns erinnern, Frauen haben mehr CYP3A4 exprimiert, fast das Doppelte und hier kommt es eben zu einer schnelleren Clearance. Das heißt, Frauen brauchen im Prinzip höhere Dosen an Midazolam und Diazepam und was man sich auch immer hier nicht nur das Geschlecht zu bedenken, sondern auch im Alter sollte man zu einer Dosisreduktion, aber auch hier, auch wenn man sich sagt, es könnte, weil hier auch eben ein Östrogen- und Progesteroneinfluss diskutiert wird, aber auch in der Postmenopause bleibt dieser Effekt bestehen, auch in der Postmenopause, wo eben im Alter sowohl Männer als auch Frauen niedrigere Dosierungen brauchen. Hier brauchen Frauen trotzdem noch mehr als die Männer. Bei Antibiotika auch immer bedenken, fettlösliche Antibiotika lagern sich wieder im Fettgewebe an, also nicht nur bei Frauen, sondern halt vielleicht auch dicke Männer, kann es eben hier zu einer verlängerten Speicherung und eben zu einer längeren Halbwertszeit kommen. Wir haben eben schon besprochen, eingangs die Absorption. Frauen haben eine niedrigere Gastrinsekretion, dadurch können zum Beispiel Ketoconazole, kann es eben zu einer geringeren Bioverfügbarkeit kommen und die GFR ist eben bei Frauen um 10-15% niedriger im Vergleich zu den Männern und es kommt eben zu einer langsameren Exkretion über sämtliche renal ausgeschiedene Antibiotika, wie zum Beispiel Aminoglykoside, Cephalosporine, Fluoquinolon, Vancomycin. Vancomycin hier auch wieder mit der Lipophilie vielleicht noch zu bedenken und eben die antibiotika-induzierenden Torsaden, also bei allen, die QT-Zeit verlängert sind, sollte man hier auch bedenken. Die Gerinnungstherapie ist, glaube ich, auch ein Thema und bei Acetylsalicylsäure ist einerseits, da haben wir ja schon gesehen, dass es eben durch die Glucuronidierung hier höhere Spiegel geben kann bei Frauen. was eben durch, wenn ich jetzt orale Kontrazeptiva einnehme, wieder auf Männerniveau kommt. Aber nichtsdestotrotz ist in der Primärprävention ein deutlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das heißt, Frauen haben keinen Benefit von Aspirin und in einem Alter unter 65 Jahren, egal wie viele Risikofaktoren sie für einen Herzinfarkt haben, in der Prävention ist hier kein Unterschied. Also das heißt, es hilft nichts. Jedoch beim Schlaganfallrisiko kommt es zu einer 18-prozentigen Reduktion des Schlaganfallrisiko in der Primärprävention. Bei Männern haben wir allerdings ein gutes Ansprechen, eben vorwiegend auf Herzinfarkt, auch auf Schlaganfall, aber nicht so deutlich wie bei den Frauen. Heparin, weiß man eigentlich nicht genau den Mechanismus, aber hier kommt es eben zu einer geringeren Clearance bei den Frauen und eben auch ein höheres Blutungsrisiko. Glykoprotein 2b3a-Inhibitoren sieht man auch bei Frauen ein deutlich höheres Blutungsrisiko. Auch hier weiß man nicht wirklich warum. Auch bei korrekter Dosierung ist ja ein höherer Plasmaspiegel zwischen Männern und Frauen, also eben ein höheres Blutungsrisiko zwischen Männern und Frauen eben zu beschreiben. Fenproconazol, da gibt es eben einige Tierstudien in Ratten, in weiblichen, und hier hat sich gezeigt, dass es auch zu einer vermehrten Anreicherung, zu höheren Plasmaspiegeln kommt und zu einer langsameren Clearance. Inwiefern das jetzt, nachdem man das INR dosiert, wichtig ist, weiß ich nicht. Natürlich, es kommen trotzdem häufiger zu Blutungen bei Frauen auch und bei normalen, also obwohl primär die Blutungen dann auftreten bei Männern und bei Frauen, wenn eine Überdosierung stattfindet, also sprich der INR-Bereich nicht mehr im Zielbereich ist. Also auf jeden Fall, was man hier mal sagen kann, Gerinnungshemmer sollte man bei den Frauen aufpassen. Heparin, Glykoprotein 2b3a und auch Fenproconazol können eben zu höheren Blutungsrisiko führen. Und hier noch eine Tabelle, die ich gefunden habe, wo eben die wichtigsten Pharmakokinetiken dargestellt sind, eben Acetylsalicylsäure, Heparin und wie die eben metabolisiert werden und wie sich das auf die Clearance auswirkt. Midazolam eben hier auch 20-40% höhere Clearance bei Frauen im Vergleich zu den Männern. Auch Schmerzmittel, Acetaminophen, wird bei Frauen 20% weniger geklärt, das heißt, die kommen zu höheren Plasmaspiegeln. Vecuronium eben 25% niedriger, also 25% durch das Verteilungsvolumen. Das heißt, sie brauchen eine niedrigere Dosis, weil ein stärkeres Ansprechen ist. Zusammenfassend kann man auf jeden Fall, wollte ich einfach mal das Bewusstsein schüren. Es gibt Unterschiede, es gibt leider noch nicht so eine große Datenlage, weil es eben erst seit 1995 wirklich jetzt mehrheitlich Frauen zugelassen werden zu Studien und mehr eingeschlossen werden. Und auch hier gibt es noch immer ein Lack, das heißt, es sind auch immer sehr viele Studien, wo oft einfach keine Angabe des Geschlechts ist. Ansonsten ist es in den Studien, wo es angeführt ist, ist es eigentlich schon mittlerweile relativ der Krankheit entsprechend ausgewogen. Auf jeden Fall sollte man sich bewusst sein, dass Frauen ein erhöhtes Risiko haben, Torsaden zu entwickeln. 70% Frauen, 30% Männer. Die Digitalis-Indikation sollte man bei Frauen prinzipiell prüfen. Das Ansprechen auf Morphine ist bei Frauen deutlich besser. Man sollte Kappa-Agonisten bei Männern auf jeden Fall meiden, weil es eben schmerzfördernd ist. Die Propofol-Dosis kann man eventuell bei Männern reduzieren. Muskelrelaxantien haben eben Frauen ebenfalls niedrigere Dosis zu geben, weil die eben stärker ansprechen. Benzodiazepine allerdings höher und das erhöhte Blutungsrisiko bei Frauen unter Gerinnungshemmern. Herzlichen Dank.